3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Und pendelt die Chance, weil er mit 5 zum Tor geht.
Ah, Ballinger! Ja!
Moin, es ist Mittwoch, der 12. Mai 2022, ja heute weit nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum letzten Spiel der Saison am Sonntag zu Hause gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Ja, da müssen wir also heute nochmal durch das eine Gespräch und durch das NDS nächste Woche. Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ihr wisst alle, wie es gerade war bei uns und so weiter. Also so richtig gut drauf bin ich nicht, aber ja, ich freue mich trotzdem darauf, heute mit meinem Gast zu sprechen. In Düsseldorf bekannt wie ein bunter Hund und auch hier bei Millanton nicht das erste Mal dabei. Moin Thorsten.
Hallo Michael.
Schön, dass du heute Abend Zeit für mich hast. Du warst schon bei uns, aber wie immer würde ich dich einmal bitten, dass du die drei obligatorischen Fragen beantwortest. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum die Fortuna und nicht der FC?
Ja, ich bin eigentlich ursprünglich Journalist, habe auch mal ein Fanzine bei Fortuna gemacht, das Comeback-Fanzine. Da haben wir auch uns immer inspirieren lassen vom Millantor-Rohr und so weiter. Piper Millantor, da war alles ganz, ganz wichtig für uns. Dann habe ich relativ lange bei Elf Freunde gearbeitet und inzwischen kümmere ich mich ein wenig um die Kommunikation des Tourismus in Düsseldorf und auch da spielen immer so schöne Sachen eine Rolle wie Musik. Wir haben eine Stadtführung zum Thema The Sound of Düsseldorf und die kann ich jedem nur empfehlen. Und ja, Fortuna natürlich, weil mein Vater mich mitgenommen hat und der hat mir all das eingebrockt, all diese schönen und schrecklichen Momente.
Ja, okay. Wann warst du erstmal im Stadion?
Es war 82.
Ja.
Gegen Borussia Dortmund. Ich war irgendwie obskurerweise, bilde ich mir jedenfalls ein, die ersten beiden Spiele waren beide gegen Borussia Dortmund und wir haben sie beide 3-1 gewonnen. Vielleicht
okay.
Stimmt das aber auch gar nicht und es ist irgendwie einfach historisch verklärt.
Okay. Ja, dann vielen Dank für die Vorstellung, Thorsten. Du bei Düsseldorf im Stadtmarketing, ihr macht ja nicht nur so Musikgeschichten, Events, große und so weiter, ihr macht ja auch mittlerweile tolle Biertouren und das wäre auch mein nächstes Thema. Denn es folgt der Werbeblock. Ding Dong Werbung. Kevida. Die haben in den letzten paar Tagen so richtig mal einen rausgehauen. Ganze 4 neue Biere gibt es aktuell. Ich glaube aber, und das kenne ich auch aus der Vergangenheit, die dürften ruckzuck weg sein, denn es handelt sich allesamt um fassgelagerte Biere. Das bedeutet, dass das Grundbier zum Beispiel in Whisky, Rum oder auch in Weinfässern für sehr viele Monate, manchmal sogar 2 Jahre lagert und dann so peu à peu den Geschmack der Fässer aufnimmt. Und ja, rauskommen ganz besondere Biere, sehr komplexe Biere, zum Teil auch mit einem hohen Alkoholgehalt, manchmal so bis 11-12%. Und die kann man natürlich dann sofort trinken oder auch bei diesen Bieren kann man durchaus mal 5, 6, 7, 8 Jahre stehen lassen. Die werden halt noch besser, das kann ich aus Erfahrung sagen. Und die Sache bei diesen Bieren ist halt auch, dass es immer nur so zwischen 500 und 1000 Flaschen gibt pro Fass, weil ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, so ein Fass ist halt nicht unendlich groß und insofern ist die Menge klein, deswegen sind die auch alle ein bisschen teurer, da ist sehr viel Handwerk dahinter. Und ich würde euch nochmal kurz sagen, wie die 4 Biere heißen. Das ist einmal das Kentucky 2, dann das Hisdudeness und Seehafen 18 und 19. Diese Biere und viele weitere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Alkohol, vor allen Dingen bei diesen Bieren, verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbeende. Thorsten, Samstag oder am Wochenende, Sonntag ist das Spiel. Nochmal vielleicht für alle zwischendurch, die es nicht wissen, 15.30 Uhr, der letzte Spieltag, alle spielen gemeinsam, also nicht wie sonst um 13.30 Uhr, sondern 15.30 Uhr. Du kommst am Wochenende nach Hamburg. Wirst du mit dem Flieger kommen oder kommst du anders her?
Ich komme mit der Bahn und ich stelle mir gerade die Frage, ob meine Kollegen das damals wussten mit 15:30 und ob wir nicht irgendwie quasi schon zur zweiten Halbzeit zurückfahren müssen.
Boah, ich sehe die WhatsApp-Gruppe schon eskalieren, wenn du denen das nachher erzählst.
Ich werde das gleich in die WhatsApp-Gruppe posten und bin gespannt, was passiert. Und
aber
der Kollege, der gebucht hat, aufgehängt wird.
Aber du weißt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich fragte, ob du mit dem Flieger kommst oder nicht?
Ja, da gab es, ist das für diesen Spieltag sogar, eine relativ obskure Fanaktion, ne, unseres Vereins. Da bin ich echt auch drüber gestolpert, weil eigentlich, man guckt ja wirklich immer sehr, sehr kritisch drauf, wie die Marketingabteilung agiert. Und ich fand, dass die eigentlich so ihre innere Mitte zuletzt gefunden hatten und dass sie sich in ganz, ganz vielen Fragen richtig verhalten haben und also wirklich immer wieder vor allen Dingen Haltung gezeigt haben und klar sich antirassistisch positioniert haben. Und da hatte ich wirklich gar nichts auszusetzen. Aber plötzlich tauchte da dieser Flug auf, der teuer war, unnötig war, also den irgendwie keiner brauchte. Ja, also.
Aber der wahrscheinlich auch nicht abgesagt worden ist, das wird durchgezogen, oder?
Der war ja gebucht, ne?
So war ja gebucht, ist ja bezahlt. Ja, okay.
Ja, also wir fahren schön mit der Bahn. Wir haben ja so ein Billigticket. Es ist nicht das 9-Euro-Ticket nach Sylt. da wussten wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nichts von. Sonst wären wir durchgefahren direkt natürlich.
Ja.
Wir kommen Samstag Nachmittag und wir freuen uns dermaßen. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir für einen Bock haben. Ja, also erste Auswärtsfahrt seit 2, 3
Jahren schön.
Natürlich. Und dann natürlich unsere Lieblingsauswärtsfahrt.
Ja, besser kann es ja nicht sein. Ich glaube auch bei diesen 9-Euro-Tickets wird EC und ICE ausgeschlossen sein, wenn die im Juni kommen. Ich habe mich damit heute Morgen mal kurz beschäftigt. Aber man kann mit sowas wie ein Regio fahren, dauert dann halt nur ewig lange irgendwie.
Hätten wir im Zweifel auch gemacht, aber ich zahle, glaube ich, auch 36 Euro oder so. Der Kollege hat da einen guten Preis geschossen.
Da kann man nicht meckern.
Dann mit meiner Airbnb-Wohnung im, ein Raum, eine Pritsche im Karo-Viertel. Das habe ich mal gemacht, fand ich ganz gut. Wollte es nicht so weit haben.
Willst du direkt mittendrin sein? Sehr gut. Kommen wir nochmal so ein bisschen zum Fußball. Also die Saison ist ja nun wirklich fast vorbei. Ich hatte mir eigentlich auch da vorgestellt, dass ich hier heute Abend irgendwie mit dir darüber rede, wie lange wir feiern werden, ob das bis Dienstag oder Mittwoch gehen wird mit der Aufstiegsfeier und so weiter. Ist ja nun alles nicht, aber wir können ja mal über eure Saison sprechen. Wie hast du die denn so wahrgenommen, eure Saison? Also so. Im Ganzen, sage ich mal.
Das war wirklich eine der speziellsten Spielzeiten, ne, die wir miterleben durften. Also es ist eigentlich wirklich in zwei Teile zu teilen, was mit den beiden Trainern zu tun hat. Ja. Wir sind ja wirklich so dem Abstieg so entgegengetrudelt und es hat niemand etwas getan. Ja. Also da in der Phase hat auch wirklich unsere Vereinsikone Klaus Allofs, der bei uns jetzt seit 1-2 Jahren die Fäden zieht, was wir eigentlich alle total super finden. Da hat er sich aber irgendwie so als so halsstarrig erwiesen und sehr, sehr lange festgehalten an dem Modell. Ich glaube, es war einfach so, dass er sich so in diese Wunschvorstellung reingesteigert hatte, die ich auch anfangs teilte, ja, dass man so wie Mainz oder Freiburg so ein Jugendtrainer in die Chefposition hieft und dass das dann funktioniert. Und Preußer war als Trainer in Pressekonferenzen und so, also immer gut, immer, das war fachlich, hab ich mir das immer sehr, sehr gerne angehört. Das war jetzt anders als noch mit Funkel oder so und so weiter, wo man dann halt so die alten Sprüche gehört hat. Aber es hat nicht gefunzt bei der Mannschaft. Also es hat am Ende so, wenn man ihn auch am Spielfeldrand gesehen hat, die Ausstrahlung war irgendwie nicht da. Er hat wahrscheinlich nicht die Autorität gehabt als ja, eben Nachwuchstrainer, der aus Freiburg von der zweiten Mannschaft kam, ja, dort zwar sehr erfolgreich gearbeitet hat, aber er hat das nicht in den Profifußball hineinretten können.
Also ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die generell mit sehr hohem Risiko verbunden ist, würde ich mal behaupten, die aber, wenn sie klappt, natürlich eine günstige dann auch war, ne?
Absolut. Also ich glaube, es war einfach so ein verrückter Traum von Klaus Allofs, dem wir uns auch irgendwie alle angeschlossen haben, ne, weil wir gucken, das, was Freiburg und Mainz und so, was die so machen, das ist ja eigentlich der Weg, den wir auch gut fänden, den ich auch gut fände für Fortuna, ganz klar. Auch wenn das irgendwie, ne, wenn die natürlich weit enteilt sind und man da erstmal ganz woanders anfangen muss, aber ja, aber es hat nicht funktioniert. Klaus Allofs hat echt lange gebraucht, bis er dann gehandelt hat. Und dann haben sie aber mit Daniel Thiune echt eine fantastische Wahl getroffen. Und was seitdem passiert ist, ist dann natürlich für uns echt eine Strähne, die wir in dieser Saison nicht mehr erwartet hatten. Ja, also wir haben uns da schon komplett in der Relegation gesehen. Und
ja. Also Preußer wurde ja entlassen nach dem 0-1 in Kiel, wenn ich mich recht erinnere. Und dann ist Daniel Thiune gekommen und der hat noch gar nicht verloren mit euch, glaube ich. Ich glaube, 6 Siege, 6 Unentschieden, ne?
Exakt. Also 12-mal ungeschlagen, das ist halt echt, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erlebt haben. Das müsste ich mal einen Vereinsstatistiker fragen. Ich kann mich nicht dran erinnern und ja, es fühlt sich natürlich fantastisch an, ja, und es waren besondere Spiele dabei, also allein das erste Spiel, das wir gegen Schalke gewonnen haben.
2-1, ne?
Ja, genau, in dieser Phase, also es war auch eine unglaublich schwache Vorstellung, muss man sagen, von Schalke an dem Tag, also da hätte man nicht geglaubt, dass die dann am Ende nochmal so aufdrehen, aber die haben ja auch den Trainer noch gewechselt.
Ne, die waren immer so herrlich unkonstant eigentlich bis so in den Februar rein und dann haben sie sich, ja, dann lief das bei denen ab März so.
Ja. Genau, also und also ja, wir hatten dann ja, so tolle Erlebnisse, wie zum Beispiel das Spiel gegen HSV, wo unser alter Haudegen Adam Bocek sein Comeback gefeiert hat, nach irgendwie, also man hatte eigentlich nicht mehr mit ihm gerechnet, so ungefähr, ne? Der ist 36, der lässt sich jetzt auch irgendwie seit 4 Jahren ungefähr seine Haare wachsen und sieht aus wie, weiß nicht, Indianer oder also er wirkt nicht so, als wäre jetzt eigentlich noch so am Profifußball interessiert, wenn man ihn so anschaut. Und dann kam er einfach wieder mit und er ist halt so ein Spieler, ne, wenn die Stadionregie Highlights von ihm vom Spiel einblendet und das machen die wirklich, dann zeigen sie immer nur Grätschen, ja, und dann hat er halt in der, ich glaube, 85. Minute aus 20 Metern einfach getroffen, ja. Das war Torjubel, den ja, vielleicht zu vergleichen mit unserem Jubel damals in der Relegation gegen Hertha.
Ja.
Und dann natürlich, das ist auch ganz typisch und das zieht sich durch diese Saison und das habe ich auch so noch nicht erlebt. Wir haben, glaube ich, 8 oder 9 Spiele in der Schlussphase vergeigt, aber so richtig, so 90 plus 3. Also in dem Fall war das auch, ich glaube, Glatzel in der 93. Minute.
Ja.
Das hat sich dann so halb so gut angefühlt.
Ja, bei denen ist es genau andersrum, habe ich das Gefühl, die Saison. Die haben immer noch zum Schluss nochmal, wenn sie das mussten, auch nachlegen können bei solchen knappen Spielen.
Absolut.
Ja, bin ich gespannt. Also, wenn man das mal so vergleicht mit St. Pauli, die ja in der letzten Rückrunde auch sehr erfolgreich waren, das ja irgendwie auch geschafft haben, mit rüberzunehmen, zumindest bis zum Jahreswechsel. Könnte das für euch ja vielleicht auch für die neue Saison ein ganz gutes Omen sein, eingespielt zu sein. Die Frage ist natürlich, wer verlässt euch? Sind das viele? Wer kommt hinzu? Weißt du da schon ein bisschen was, oder?
Ja, ich glaube auch, dass da so ein Spirit jetzt da ist, ne? Und natürlich wollen wir jetzt auch am Sonntag gerne diese Serie halten und mit rübernehmen. Ja, also Spieler der Saison ist für mich Naray, den
ja, auf jeden Fall
den HSV kennt und der hat wirklich manche Dinge gemacht, die wir so im Stadion noch nicht von vielen Spielern gesehen haben, die das Fortuna-Trikot trugen. Und Unglaublich schnell, trickreich und ja, für besondere Tore und Vorlagen echt.
Ja, 23 Scorerpunkte, das ist ja nicht wenig, ne? Also.
Ja, das ist wirklich, also wenn der bei uns wegbricht und damit ist zu rechnen, also man hört, dass er wohl Angebote aus der ersten Liga hat und das ist, ja, ja, wahrscheinlich wird er, vielleicht spielt er so eine Saison ja auch in seiner
Karriere. Ja, also man kann ja davon ausgehen, dass er euch eine Menge Geld bringen würde, weil er ja noch Vertrag hat. Für ein Jahr wird er ja nicht unterschrieben haben, denke ich mal.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Jetzt könnte man eben noch Geld generieren. Klaus Allofs hat sich da auch schon weit aus dem Fenster gehängt, um die Summe möglichst nach oben zu drücken.
Aber natürlich.
Das macht er natürlich richtig. Der ist ja auch, dem gehören ja auch einige Rennpferde und so, mit sowas kennt er sich aus. Ja. Klaus Allofs ist ja nicht nur in führender Position bei Fortuna, sondern auch zweiter Vorsitzender, ich meine zweiter, des hiesigen Galopp-Rennsportvereins.
Stimmt, ich erinnere mich daran, da hatten wir schon mal beim letzten Mal drüber gesprochen, hattest du erzählt, genau.
Genau, aber der wird natürlich schwierig zu ersetzen sein. Also wir hoffen so ein bisschen. Normalerweise bin ich kein Freund davon, Spieler zurückzuholen. Ja, meistens geht das nicht gut, ist meine Erfahrung. Aber wir haben so ein Auge auf Erik Tommy geworfen, der jetzt ein Jahr wieder in Stuttgart war.
Ja.
Der hat bei uns auch fantastisch performt und ist auch so ein Spielertyp, den man einfach gerne sieht. Und das könnte zum Beispiel eine Alternative schon mal sein. Ja, es wird spannend, wie jetzt ergänzt wird. Ich glaube, jetzt hat man zum ersten Mal wieder auch ganz gute Argumente für den einen oder anderen Spieler zu holen, hat einen Trainer, der was hermacht. Und ja, also mein Ziel ist ja sowieso immer nur, ich möchte eine tolle Saison in der zweiten Liga sehen, wo wir so Sechster werden ungefähr. Und dann, glaube ich, habe ich immer schönen Fußball gesehen, genug gute Spiele. Und muss nicht in diese schreckliche erste Liga aufsteigen.
Okay, ja. Ja, ich wäre es ja super gerne diese Saison, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe auch vernommen hier so im Umfeld von Freunden, die einem anderen Zweitligisten aus Hamburg zugeneigt sind, dass sie das doch vielleicht nicht so gut fanden, dass Naray dann doch gewechselt ist. Aber das sagen die ja stetig mit Leuten, das ist ja eigentlich immer so, immer wenn die von den wenn die Spieler weg sind von diesem Verein, dann sind die auf einmal richtig stark. Das ist ja oftmals so schon gewesen in den letzten Jahren. Insofern können die sich...
HSV ist das Gesetz, ne? Also
fast gesetzen, ja.
Ich muss mich an der Stelle outen, ne? Dass der Naray wohnt irgendwie auf dem Schulweg, auf dem ich meine Tochter zur Grundschule begleite. Und ich sehe dann immer da sein Porsche stehen und... wenn es dann mal wieder so ein besonderes Wochenende war, habe ich mich dabei erwischt, wie ich quasi einen Dialog dann immer mit seinem Porsche geführt habe und wirklich kurz davor war auch ihm irgendwie Botschaften durch sein vor seine Tür zu legen oder an Zettel an seine Haustür zu kleben. Und weil ich wirklich dankbar war für das, was er geleistet hat, gerade auch im ersten Teil der Saison, der wirklich nicht sehr erbaulich war. Und er war immer der für die besonderen Momente.
Ja, sehr schön. Okay, es gibt zwei Spieler bei euch. Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen. Also jeder, der sich mit Düsseldorf auskennt, weiß, dass ihr irgendwie mit so zu den größten japanischen Communities in ganz Europa sogar gehört, meines Erachtens.
Ja, ist richtig. Direkt hinter London und Paris. Also es
sind
fast 10.000 JapanerInnen in Düsseldorf und ja, da ist auch ein ständiger Austausch, weil viele kommen zum Arbeiten, dann sind wir 3 Jahre da, immer mehr bleiben, also die Zahl steigt und es gibt so ein eigenes Little Tokyo, also es ist rund um die Immermannstraße, da hat die Düsseldorfer Band Family Five schon in den 80er Jahren drüber gesungen, das ist jetzt auch nichts, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, aber es gibt seit diesem Jahr, das ist echt eine ganz fantastische Idee gewesen, eine Bürgerin hatte die Idee, dass man doch die Straßenschilder ergänzt um Straßenschilder mit japanischen Schriftzeichen.
Ah ja,
und spannend. Das fand ich eine ganz tolle Geste und fahre da quasi, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, immer gerne mit dem Fahrrad dran vorbei.
Ja, wenn ich mich recht erinnere, liegt das auch daran, dass ihr schon relativ früh direkte Verbindungen nach Tokio hattet vom Flughafen aus und deswegen haben sich, glaube ich, viele japanische Firmen schon in den 60ern angesiedelt in Düsseldorf. Ich glaube, das ist der Hintergrund auch, ne?
Ja, genau. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es so um Wiederaufbau und die Industrie, die hatten auch viele ähnliche Industriezweige wie im Ruhrgebiet, also auch Bergbau und so Geschichten, und haben sich dann ganz stark mit dem Ruhrgebiet vernetzt, aber tatsächlich war Düsseldorf dann immer die Stadt, an der man angekommen ist und wo man dann auch ja Firmen gegründet hat. Und es gibt hier einen japanischen Tempel, es gibt wirklich ganz fantastische japanische Restaurants, vor allen Dingen eben in diesem Little Tokyo. Aber es ist nicht so ein, man darf sich das nicht vorstellen wie so ein Chinatown, das so abgeschlossen ist und wo man durch so ein Tor schreiten muss, sondern das ist so, fügt sich in die Stadt ein. Und irgendwie jetzt so japanisch essen gehen ist für jemanden in Düsseldorf, wo nichts Besonderes.
Das
macht man halt so wie ihr vielleicht Lapskaus oder so.
Ja, wahrscheinlich. Jetzt haben wir einen großen Bogen genommen zu Shinta Appelkamp und zu Ao Tanaka. Appelkamp, den nehme ich ja schon seit 2-3 Jahren wahr, und ich habe auch das Gefühl, der kann auch mal richtig durchstarten und ist auch wichtig für euch. Ao Tanaka ist eher, war jetzt für mich noch nicht ganz so bekannt. Man muss dazu sagen, Appelkamp ist, glaube ich, hat japanische Wurzeln, ist aber deutscher Staatsangehöriger.
Genau, der ist in Japan geboren. Hat dann aber auch bei Fortuna in der Jugend gespielt und das ist so eine Traumgeschichte eigentlich, ne? Eben in der Stadt, wo dieses Deutsch-Japanische so betont wird. Wir haben auch hier so einen Japan-Tag, zu dem 600.000 Leute kommen und
mit
japanischen Feuerwerk über dem Rhein. Und es ist jetzt so, seit 15, 20 Jahren bemüht sich Fortuna, japanische Spieler zu verpflichten, hat auch ein eigenes japanisches Board, also Mitarbeiter, die sich um die japanische Community kümmern. Also im Stadion sind immer viele Japaner.
Macht ja irgendwie auch Sinn, also jetzt so generell und aus Marketing-Sicht natürlich irgendwie auch, wenn man das so sieht, dann macht das ja wirklich Sinn.
Also. Das ist total sinnvoll. Also und ja, am Ende haben wir jetzt auch tatsächlich zwei richtig gute Spieler, ne? Also die Stammspieler sind mehr oder weniger. Shinta Appelkamp ist ja auch noch in der U21 bei Stefan Kunz gelandet, jetzt im letzten Sommer. Ich habe aber heute tatsächlich gelesen, dass er die Chance noch hätte, auch für die japanische Nationalmannschaft zu spielen. Also
ist
so, dass Ao Tanaka regelmäßig beobachtet wird vom Nationaltrainer, und der guckt sich dann natürlich auch Shinta an. Und bei dieser komischen WM, die wir uns alle nicht angucken im Winter, spielt ja Deutschland auch gegen Japan in der Vorrunde, und es kann alles
ist ganz interessant. Völlig an mir vorbeigegangen. Also ich weiß, es gab eine Auslosung, aber keine Ahnung. Also
ja, müssen wir auch nicht weiter drüber reden. Aber also ich finde, Ao Tanaka ist auch eine ganz tolle Verpflichtung gewesen. Hat ein bisschen am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, ein bisschen so anzukommen im Zweitliga-Fußball, aber hat jetzt auch getroffen, und wir haben ihn jetzt auch verpflichtet. Er war erst ausgeliehen.
Also er kam auch direkt aus Japan vom Verein, oder?
Ja, genau. Und
okay.
Und ich mag einfach seinen Vornamen, ne? Also Ao ist so fantastisch. Ao.
Ja.
Wo beides zusammenkommt, also diese beiden Spieler und das japanische Viertel. Es gab vor 2 Wochen eine Autogrammstunde der beiden in einem Hotel, im Me and All Hotel im Little Tokyo. Und da ist quasi der Verkehr zusammengebrochen, ne? Also da sind dann wirklich die japanischen Familien angerückt. Also sicherlich auch nicht nur aus Düsseldorf selbst. Also es ist immer so, Familien freitags, samstags kommen halt einfach auch Japaner aus ganz NRW, um dort zu essen, einzukaufen und, Manga, Comics zu kaufen. Und ich habe da so einen Recap-Film gesehen bei Fortuna auf der Website, ja, und einfach dieses Glück, das in den Augen der japanischen Kinder stand, aber auch bei den beiden Spielern, ja. Das ist eine fantastische Geschichte. Ja.
Mhm. Genau, Tanaka spielt bei euch auf der 6, Doppel-6, und Appelkamp spielt eher so den offensiven Zehner-Part, würde ich sagen, ne?
Ja, das ist sehr gut beschrieben, genau. Also bei beiden, haben wir anfangs der Saison immer mal gesagt, die sind so ein bisschen so sehr Hänflinge, ja, ein bisschen vielleicht noch draufpacken, ein bisschen körperlicher werden. So
ankörpern.
Ja, ankörpern, das ist es. Genau. Sie müssen sich so bei Daniel Thiun ein bisschen was abschneiden, der ja wirklich so eine wahnsinnige Körperlichkeit an der Seitenlinie mit ins Spiel einbringt.
Mhm. Habe ich selten. Ja, ist ordentlich Energie dahinter bei dem. Ne?
Ja, ja, das überträgt sich wirklich. Also genau das, was Preußer nicht ausgestrahlt hat, macht er mit 200%, kann man so sagen.
Ja, das ist halt so, wenn du immer Fleischbrühe in der Trinkflasche hast am Rand, dann läuft das.
Ja. Und Appelkamp ist natürlich, wäre für uns so ein Traum, wenn jemand, der aus der eigenen Jugend kommt, lange bei uns bleibt und sich entwickelt und ja, irgendwie da weiter wächst. Und wir können das hoffentlich lange, lange beobachten, ohne dass er zu einem anderen Verein verschwindet.
Hat er auch noch Vertrag bei euch, oder?
Ja, ich glaube, wir haben verlängert.
Okay. Bei St. Pauli ist es ja jetzt so, dass wir langsam dahin kommen, dass wir es nicht mehr wissen, ob die noch Vertrag haben, weil das mal vor zweieinhalb Jahren eingestellt worden ist, das zu kommunizieren. Oh. Und deswegen, das wird richtig zum Tragen kommen, wahrscheinlich auch erst in der nächsten Saison. Also wir wissen einfach bei einigen jetzt schon nicht, wie lange der Vertrag ist. Man kann das nur mutmaßen. Und bei den Neuen, die kommen, kriegt man es gar nicht mit. Also es sei denn, wir haben einen australischen Neuzugang, der kommt jetzt im Sommer. Da hat das der eigene Verein geleakt. auf der Seite war wohl eine Stunde online oder zwei. Das haben natürlich der Millerton gleich abgegraben, die Information. Und deswegen wussten wir, dass das bis 2025 ist, genau. Ja, aber ansonsten bei uns kriegen wir das nicht mehr so viel mit halt so, ne? Genauso wie auch Verletzungen nicht mehr kommuniziert werden im großen Rahmen.
Das wusste ich nicht. Also und das kommt auch nicht raus und irgendjemand von der Mopo
heraus. Ja, es lief soweit gut diese Saison. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass es hier mehrere Irritationen gab innerhalb des Vereins. Mit Sachen, Informationen, die auf einmal dann doch in die Öffentlichkeit getragen werden, wo auf einmal klar war, dass Burgstaller gegen Nürnberg wurde schon am Morgen, war schon klar, dass er nicht spielen wird. Also da sind so Sachen rausgekommen, wer auch immer das da tut oder was da passiert ist. In der Regel weiß es aber keiner. Und das soll ja genau sozusagen vor diesen Situationen schützen, dass du einfach dann zum Beispiel sagen kannst, eine Stunde vor Anpfiff, ja, ein Burgstaller spielt nicht, weil er verletzt ist, dann musst du es ja irgendwann angeben, wenn du den Spielberichtsbogen machst. Aber es soll natürlich auch den Gegner irritieren. Und wenn du es morgen schon weißt, ist es natürlich was völlig anderes, ne?
Absolut.
Genau, ja.
Also, das müsst ihr herausfinden, wer euer Lothar Matthäus ist, der das...
Ja, gut, das kann ein Spieler sein, das kann Angehörige sein. Es gibt ja, wie das immer so ist, immer welche, die nicht ganz zufrieden sind, weil sie gerade nicht spielen oder weil irgendwas ist. Naja, und so. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir das zur nächsten Saison wieder im Griff haben, das Ganze, weil das war früher schon mal sehr doll, fand ich, bei St. Pauli. Das ist alles immer in die Öffentlichkeit gekommen, gefühlt. Und ich habe das mit den letzten Jahren war es super, fand ich halt. Also ganz oft Sachen einfach hier Neuzugang präsentiert, nie was vorher von gehört, so halbwegs. Das war echt super, finde ich, von der Kommunikation her. Ich hoffe, dass sie das auch wieder so ein bisschen einspielt. Wir müssen nochmal über zwei Spieler sprechen, die bei euch im Sturm zu finden sind, weil beide eine St. Pauli-Vergangenheit haben. Das ist einmal Ruben Hennings und einmal Daniel Ginczek. Daniel Ginczek wird nicht spielen gegen St. Pauli, das kann man schon mal sagen.
Ne? Das kann man absolut sagen und das hat er sich redlich verdient, ja. Also so ein dämliches Nachtreten. Das war vollkommen unnötig, ja, und irgendwie dämlich ist auch, dass es natürlich jetzt irgendwie zwei Spiele Sperre gab und er damit auch im ersten Spiel der neuen Saison fehlt. Man muss sagen, der ist natürlich bei uns, der ist ja noch gar nicht so lange da, ist dann auch ausgefallen, ne? Ich glaube, von Corona bis irgendwelchen anderen muskulären Dingen alles dabei. Irgendwie, also ich habe noch nicht mal rausgefunden, also entweder seine Eltern oder er wohnen bei mir inzwischen gegenüber und ich habe die aber eigentlich noch nie gesehen, weil ne, immer verletzt oder irgendwas und deswegen nicht da. Bin ich mal gespannt, was da kommt noch.
Du scheinst also, ja in der Gegend zu wohnen, wo anscheinend viele Spieler sind, so irgendwie, ne?
Es ist irgendwie so ein neues Phänomen. Also tatsächlich ist hier um die Ecke die Klinik, wo die Spieler sich behandeln lassen. Ich weiß nicht, das ist meine neueste These, dass die irgendwie
dass die anfälligen Spieler direkt dahin ziehen, meinst du?
Direkt dahin ziehen, ja, dass sie einen kurzen Weg zum Doc haben.
Okay.
Na, also auch als ältere Spieler.
Wie ist denn das eigentlich bei Daniel Ginczek? Ist das der ausgeliehen von Wolfsburg oder ist der verkauft, richtig?
Da fragst du mich was.
Okay.
Da geht es mir gerade wie dir, dass ich das gerade nicht weiß.
Ich würde mal behaupten.
Tatsächlich, im Winter stelle ich fest, wir haben wirklich vom Winter bis zum Sommer nur gedacht und bis zur Relegation so ungefähr, weil wir nicht sicher waren, in welcher Liga wir spielen. Ja? Also es war so eine Abwärtstendenz, dass wir bei diesen Wintertransfers, da gab es ja so einige, und wir haben einen Volltreffer gelandet mit De Vijs, einem Holländer, der aus England gekommen ist, der was soll man sagen, so eine Kampfmaschine irgendwie ist, also so ein fantastischer Verteidiger, der auch total gut zum FC St. Pauli passen würde und auch wo wirklich alle beten gerade, dass wir ihn dauerhaft verpflichten können.
Das hatten wir in den letzten Jahren ja auch mal mit unseren Laien, wo man dachte, geht da noch was oder so. Letzte Saison Salazar, der dann
Traumspieler. Habe ich das beim letzten Mal erzählt?
Oder der Wappenküsser? Hat der
gemacht? Ich hab mir ein Trikot von ihm gekauft.
Von Salazar?
Ja, also ein St. Pauli-Trikot mit Salazar, weil ich ihn so fantastisch bei euch fand, wirklich.
Ja, er ist ja auch bei Schalke gut, was halt bei uns nur tierisch nervt irgendwie, dass der einfach wechselt kurz den Verein und dann wird da das Wappen geküsst, nervt uns halt ein bisschen.
Vollkommen zu Recht, also, aber was für ein geiler Kicker, oder? Also.
Ja, natürlich, also ja, und dann ist er auch noch gegen uns am letzten Spieltag, ach.
Ja, das ist natürlich, was für eine Story.
Ja, wirklich richtig doofe Story. Aber ja, also da war ja auch immer so, kann man den halten, das wäre ja toll irgendwie. Oder auch so Mamouche letzte Saison, war mir aber klar, Mamouche wollte unbedingt in die erste Liga, das hat man auch gemerkt. Bei Salazar, ja, das sind einfach Spieler, die sind dann genau richtig gewesen bei uns. Salazar war ja eine ganze Saison da, Mamouche eine halbe, also für die Rückrunde, der ja auch genau geholt worden ist, sag ich mal, wie Ginczek bei euch sozusagen, obwohl man sagen muss, bei uns war es ja noch viel, viel prekärer zur Winterpause in der letzten Saison. Und so ein Spieler wie Mamouche hat das natürlich da wirklich auch mit rausgeholt. Aber dass man die nicht kriegt, ist irgendwie klar. Die streben nach Höherem und Salazar hat jetzt halt den Umweg über Schalke in die erste Liga gefunden. Ich glaube, ja, das ist auch richtig so. Also
absolut.
Trotzdem soll er aufhören, nicht überall gleich sein Wappen zu küssen. So.
Nee, genau. Also aber du hast mich eben auch noch nach Ruven Hennings ansatzweise gefragt.
Ja, Ruven, genau.
Muss man echt sagen, also was für ein sympathischer Typ. Also gibt kaum jemand anderen im Fortuna-Trikot in den letzten Jahren, ne, wo man echt denkt, geiler Typ, mit dem willst du gerne mal ein Bier trinken gehen. Der halt auch so einfach als, na, es gab hier so Flut in Düsseldorf auch, er war der Erste, der eine Wohnung irgendwie zur Verfügung gestellt hat und irgendwie total geerdet ist der Erste, der immer mit, das ist eine schöne neue Entwicklung, die Spieler haben immer ihre Kinder mit im Stadion und holen die dann immer nach dem Spiel auf den Platz und das ist so, man sieht echt eine ganz große Verbundenheit da. Ich weiß nicht, ob das mit auch Corona zu tun hat oder so, hat es bei uns noch nie in der Form gegeben. Also gab noch nie eine Mannschaft, die so viele Kinder offensichtlich hatte und die immer auch dabei hat. Und dann machen die natürlich hinterher noch Torschießen und es wird dann natürlich auch das Tor-Jingle eingespielt, wenn eines der Kinder trifft. Und das Geilste ist, einer von den Spielern schießt selber dann immer noch, obwohl er 90 Minuten gespielt hat, immer noch auch drauf. Und das ist Ruven Hennings und das finde ich total super.
Genau, ich glaube, er ist mittlerweile 34, aber wurde schon im Februar gesagt, dass er nochmal ein Jahr verlängert bei euch, ne?
Ja, der macht weiter und immer wieder wird man ihn auch so ein bisschen tot sagen und er ist ja jetzt auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht der Schnellste, ja, und das hat man schon ganz am Anfang gesagt. Ich habe wirklich mich mal unterhalten mit seinem Berater, das war ein absoluter Zufall und sein Berater ist Jens Jeremies.
Früher 1860 und Bayern München, beide Vereine gespielt.
Genau, da gibt es diese schöne Geschichte, Jens Jeremies, der sich für so ein Geheimkonzert, Wohnzimmerkonzert der Toten Hosen beworben hat. Und zwar nicht über irgendwelche Kanäle, sondern wirklich ganz brav einen Brief geschrieben hat. Und
dann auch das machen die auch schon seit 30 Jahren, ne?
Ja, genau. Und irgendwie in dem Kontext irgendwie so eine Filmpremiere zu einer Hosendoku in Essen in der Lichtburg. Da habe ich den getroffen und da haben wir dann über Hennings gesprochen. Er hat einfach gesagt, der wird immer seine Tore machen, ne? Und hat absolut recht behalten. Und der hat einfach eine wahnsinnig gute Schusstechnik und
Ja, ich habe den ja früher gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte immer, es wäre halt so ein mittelmäßiger Zweitligaspieler und war auch gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, das hat mich nicht so ganz geärgert, als er weg war. Und dann ist er voll durchgestartet, irgendwie Karlsruhe, England bei euch. Mhm. Ja, und hat sich voll etabliert und ist sogar eine Stütze halt in jedem Verein, wo er war, ne?
Also das ist so ein Typ, den würde man auch gerne über die Karriere hinaus im Club behalten, ne? Das ist uns bei so ein paar Spielern zuletzt gelungen, ja, bei wem man es nicht gedacht hätte. Sascha Rösler, der war ja auf dem Platz so, dass man sich teilweise fremdschämte, ja.
Und, ja, sehr doll.
Ja, also das so, ne, wenn man so große Stücke auf Fairplay hält, war er nicht gerade der Kandidat, den man da ins Herz geschlossen hätte. Aber der hat sich komplett gewandelt. Der macht einen Top-Job so als Teammanager und wir haben Jens Langecke hinten dran, der bei uns immer die Abwehr fantastisch organisiert hat und also auch quasi seine Nebenleute immer stärker gemacht hat. Wir hatten immer ganz oft so ausgeliehene Supertalente, die dann neben ihm wirklich Fuß fassten, auch in der Bundesliga. Und der macht sich so, verdient sich gerade seine ersten Sporen als Trainer. Und für mich ist es gesetzt, dass der irgendwann die erste Mannschaft auch bei uns trainieren wird.
Okay.
Und ja, Ruven, also irgendwie zu halten, einzubinden, ne, das wäre echt eine ganz große Leistung. Aber er ist ja auch noch sehr, sehr heimatverbunden, ja. Also der wohnt ja irgendwie außerhalb von Hamburg oder die Familie.
Gebürtiger Bad Oldesloe, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, genau. Und die ganze Familie kommt auch Sonntag ins Stadion, hat er
ja
verlauten lassen.
Ja. Gut, das macht ja auch Sinn. Das ist irgendwie über die Autobahn 35 Minuten. Ja. Genau. Ja, lass es doch mal Richtung Sonntag gucken. Was glaubst du denn? Also eigentlich hast du es ja schon gesagt, was du glaubst. Du glaubst daran, dass sie viel geben werden für das Spiel, weil sie einfach ihre Serie halten wollen, ne?
Ja.
Das wird nicht so ein lockeres Auslaufen für die, glaube ich, ne?
Naja, es war auch zuletzt, also selbst wenn irgendwie Spieler wie Naray ausgefallen sind, waren die anderen jetzt so selbstbewusst und ging auch ohne, ja, also die ohne die Stützen. Also unser Stammtorwart fehlt jetzt am Sonntag, aber
auch Carsten Meyer.
Genau. Ah, schön, du hast es dir gemerkt. Der immer noch diese langen Torwarthandschuhe trägt. Sie sind länger als die von anderen Torhütern.
Da musste ich auch immer drüber nachdenken, tatsächlich. Und ich habe auch gemerkt, dass ich damals falsch reagiert habe. Ich dachte immer, du meintest, dass die, wie soll ich sagen, die Finger sehr lang sind. Aber du meinst eigentlich, dass nach oben sozusagen Richtung Ellenbogen ist sehr lang bei den Dingern. Ne?
Ja, es sieht aus wie diese Putzhandschuhe, die man sich überstreift. Aber wirklich. Und es wundert mich total, dass das bis heute nie irgendwo richtig thematisiert wurde. Also bei jedem Spiel denke ich das.
Das heißt, also er spielt nicht, das heißt Raphael Wolf wird dann spielen, oder?
Ganz genau. Ja, der auch ein Spieler ist, also eigentlich dasselbe Level, natürlich keine Spielpraxis groß hat.
Früher bei Bremen auch, ne?
Genau.
Was ist denn mit Carsten Meyer?
Ist verletzt.
Okay, genauso wie Ruven, da kann aber immer noch sein, dass der doch im Kader rutscht, ne? Das war, glaube ich, jetzt nicht ganz so doll. Oder genau, was also war da schon mehr?
Die Chance, dass Naray noch spielt, das wäre natürlich fantastisch, weil es vielleicht sein Abschiedsspiel auch dann eben wäre.
Ja.
Das würden wir gerne alle nochmal sehen. Und es kann eigentlich nur gut werden. Und was denkst du denn? Habt
ihr ich habe so null Gefühl für dieses Spiel am Sonntag. Also ich gehe da eigentlich auch nur hin. Das heißt, ich gehe so am liebsten jetzt wegen der Rahmenbedingungen einfach hin. Also wer es noch nicht weiß, also es wird Spielerverabschiedungen geben und nicht wie früher vor dem Spiel, sondern direkt nach Abpfiff werden Spieler, deren Verträge jetzt auslaufen, werden dann auf dem Platz geehrt. Das heißt aber, wenn man mal so bedenkt, was so in den letzten Jahren abgegangen ist, es kann durchaus sein, dass da welche verabschiedet werden, die aber nächste Saison oder nächste Woche einen neuen Vertrag bekommen. Das kann durchaus sein. Also ist nicht mehr so wie früher. Also das sind eine ganze Menge, die da verabschiedet werden tatsächlich. Und aber die wichtige Aussage erstmal generell, das ist nach dem Spiel. Also das ist Lawrence, Ziereis, Gigala, Olsson, Wiekow, Binatelli, Buchtmann, Ditkin und Simon Mackinock. Und natürlich auch von Ole Becker, der nach Hoffenheim gehen wird. Genau. Und vielleicht auch nochmal, wo wir schon dabei sein, sind eine wichtige Information auch nach dem Spiel. Es wird eine Abschlussparty sozusagen geben, und zwar am Knus auf dem Lattenplatz, also vor dem Knus ab 18 Uhr. Da werden auch verschiedene Bands spielen, unter anderem auch ein Kolumnist, der hier für den Millanton schreibt, also auch Thees wird dort auftreten. Genau.
Ja, ich beiß mir da in den Arsch, ne, dass ich mit meinem Zug schon dann zurück, auf dem Weg zurück bin, weil ich einfach am nächsten Tag arbeiten muss.
Kann ja sogar sein, dass du mitten im Spiel losfahren musst.
Ja, stimmt, so ist es ja inzwischen. Ich muss gleich die WhatsApp-Gruppe aktivieren und dann könnte es da gleich ziemlich wild zugehen. Ja.
Okay, also nochmal um abzuschließen, ich habe kein Gefühl für das Spiel, das kann irgendwie wirklich alles werden. Das kann ein hoher Sieg für uns sein, kann ein hoher Sieg für euch sein, kann ein hohes Unentschieden mit 3-3 sein. Aber ich habe auch keine Lust, mir darüber gerade Gedanken zu machen.
Ja.
Ja. Dann, was vielleicht auch nochmal eine wichtige Information ist, ihr habt das sicherlich alle mitbekommen, dass unser langjähriger Stadionsprecher Rainer Wolf in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verstorben ist, war von 86 bis 2017 bei uns Stadionsprecher, die Stimme des Millerntors. Und ich denke, auch da wird es sicherlich eine Schweigeminute geben am Sonntag. Also insofern, ich glaube, es ist eh immer gut, finde ich, beim letzten Saisonspiel früh zu kommen und spät zu gehen aus dem Stadion. Dann kriegt man auch alles, was so im Umfeld passiert, auch gut mit, denke ich. Genau.
Habe ich das richtig im Kopf, dass ich mal bei einem Spiel gegen Bayern bei euch im Stadion war, was auch das letzte Saisonspiel war? Ihr habt da
mit 0-8 oder sowas.
Ja, genau.
Ja, das war, da waren wir ja, wann war denn das, 2011, 2012, also da waren wir ja schon abgestiegen und da ging es ja auch um nichts mehr und dann wurden wir auch nochmal richtig abgeledert irgendwie von denen. Genau, das war auch das, ich weiß jetzt nicht, ob ich das durcheinander kriege, das müsste auch das letzte Spiel von Stani als Trainer gewesen sein bei St. Pauli. Genau.
Hat Thees da nicht sogar auf dem Rasen noch gespielt?
Das war beim Abschied von Fabian Boll und das müsste aber in der Zweitligasaison gewesen sein danach. Also, nicht direkt danach, aber in den Jahren danach. Genau weiß ich auch nicht mehr, wann das war. Aber das war, da ist Thees aufgetreten auf jeden Fall. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Thorsten, wir schauen mal. Also ich wünsche dir erstmal eine gute Reise, wie auch immer du herkommst und wann du herkommst. Und vielleicht sieht man ja sich trotzdem noch mal kurz vorm Spiel oder so. Mal gucken.
Ja, fand ich super. Lass uns unbedingt treffen.
Ja, und ansonsten, wir sprechen ja auf jeden Fall noch mal Montag was mit Spiel passiert ist und natürlich, weil um das Drumherum, da wird nämlich eine Menge passieren, glaube ich, am Sonntag, wo man drüber sprechen kann. Und das machen wir einfach mal am Sonntag. Am Montag.
Dann verspreche ich für Montag auch noch eine Geschichte hier zu einer Stadtführung, bei der auch ein ehemaliger Spieler von Fortuna und des FC St. Pauli eine Rolle spielt.
So, da kann die Hörerschaft schon mal in die Recherche gehen, wer das sein könnte. Mit den beiden Infos, die du gerade geliefert hast. Und dann sprechen wir da am Montagabend drüber. Thorsten, vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
Ja,
und schönen Aufenthalt schon mal in Hamburg.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Mir hat es auch Spaß gemacht. Genau, und den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Heimspiel am Sonntag. Denkt dran, 15.30 Uhr. Und wenn ihr ins Stadion kommt, haltet vielleicht mal kurz inne. Hört in Gedanken der Stimme von Rainer zu, die ihr alle kennt. Und nach dem Spiel, wie gesagt, verabschieden wir dann die Spieler, die dann gehen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.